Lebensbilder. Die Kirche, die Menschen, das Land. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Mission und Bildung. Warum Christen die Initiative im Bildungsbereich neu ergreifen müssen. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung Lebensbilder. Und zwar heute am weltweiten Missionssonntag. Ja, was die Weltmission mit Bildung zu tun hat, das werden wir heute in neuer und spannender Weise erfahren. Und diese Frage, warum Christen gerade die Initiative wieder neu ergreifen müssen in diesem wichtigen Bereich der Gesellschaft, diese Frage hat unseren heutigen Referenten seit vielen Jahren beschäftigt. Er hat sich nicht nur, theoretisch könnte man sagen, in seinem letzten Buch Catholic Education in the West, Roots, Realities and Revival, das auch in einem Jahr vielleicht circa auch in deutscher Sprache erscheinen wird, zu Deutsch heißt das katholische Bildung im Westen, die Wurzeln, Wirklichkeiten und die Wiederbelebung. Dieses Buch hat er zusammen mit einem englischen Bildungsexperten erarbeitet. Und aber nicht nur eben ein Buch geschrieben, sondern ist auch der Gründer und Direktor des spannenden Schulprojekts der Schola Thomas Morus in Baden bei Wien und auch Rektor des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau, wo ich auch selber einige Jahre mit großer Freude studieren durfte. Und so begrüße ich nun herzlich Professor Dr. Christian Alting von Heusau in unserer heutigen Sendung. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Es ist schön, von einer ehemaligen Studentenhochschule begrüßt zu werden im Studio.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Warum müssen sich jetzt oder sollen sich Christen neu in diese Initiative im Bildungsbereich ergreifen? Beziehungsweise was hat dich eigentlich motiviert, auch da hinzuarbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage, um damit mal sofort anzufangen. Es gibt eigentlich in zweierlei Hinsicht kann man diese Frage beantworten, warum neu die Initiative zu ergreifen in der Bildung, insbesondere für Christen. Und das ist eigentlich zweierlei. Das erste ist, dass wieder Altes wieder zu beleben mit dem Glauben und mit der Vernunft und zweitens Neues zu gründen in Christus. So habe ich mal kurz es zusammengefasst. Was bedeutet das? Was meine ich damit? Heute ist es Missionssonntag und wir fokussieren uns eigentlich an diesem Tag am meisten darauf, was tun die Missionare in fernen Ländern. Was tun sie in Afrika, in Asien? Da tun sie Großartiges und da haben sie unglaublich viele Seelen zum Glauben gebracht. Aber ich denke, wir können ganz ehrlich sein, dass wir hier in Europa inzwischen schon längst selbst Missionsgebiet sind. Und dass wir in einer Kirche leben, unsere geliebte Mutterkirche, die selber in große Teile neu für das ungekürzte und unbequeme Evangelium gewonnen werden muss. Und wenn wir uns das realisieren und wenn wir dann das Beispiel anschauen von den Missionaren in den viele ferne Länder, dann sehen wir, dass sie immer drei Sachen gemacht haben. Sie haben nicht nur den Glauben gebracht, sie haben Kirchen gebaut und sofort danach immer Schulen gebaut. Das ist immer, Schulen sind immer direkt sozusagen angrenzend an der Kirche. Nicht immer, aber meistens direkt angrenzend an der Kirche. Und es ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir uns das realisieren, dass das auch bei uns heute in Europa, in unserer säkularisierten Gesellschaft, dringend notwendig ist, dass wir wieder die katholische Bildung neu beleben, dass wir da wieder Verantwortung nehmen. Weil was ist da passiert in unserer säkularisierten Gesellschaft, ist es leider allzu oft passiert, dass katholische Schulen und Universitäten, dass die immer mehr ihre katholische, ihre christliche Identität aufgegeben haben, um doch ja mit der säkularisierten Welt, mit den Anforderungen der säkularisierten Welt mitzukommen. Und das ist eigentlich eine Armut, weil es ist ein großer Reichtum, die katholische Bildungstradition uns eigentlich zu bieten hat. Und deswegen brauchen wir die Initiative neu zu ergreifen in zweierlei Hinsichten, dass wir das, was es schon gibt, an katholischen Schulen, an katholischen Universitäten und andere Bildungseinrichtungen, dass die wieder neu belebt werden müssen mit Fides et Ratio, mit Glaube und Vernunft, diese zwei sozusagen die Hand in Hand vorgehen. Weil leider ist beides in vielerlei Hinsicht oft verloren gegangen. Glauben ist oft ersetzt worden mit Unglauben und Vernunft oft mit Gefühle, Meinungen und derartiges. Gleichzeitig sind wir auch in einer Welt, die wächst, oft eine Bevölkerung, die wächst, neue Herausforderungen, und deswegen müssen wir auch Neues gründen, also neue Bildungseinrichtungen gründen, die von Anfang an diese tiefe Verwurzelung in Christus haben. Und ich möchte da ein Beispiel nennen, warum diese Frage der Schule so wichtig ist und wie konkret das ist. Ein Thema, womit ich mich auch sehr viel beschäftige, weil mir das sehr am Herzen geht, ist die furchtbare Verfolgung der Christen in der ganzen Welt, insbesondere im Nahen Osten, in Irak, in Syrien und in Ägypten. Und ich rede viel mit Bischöfen und Patriarchen aus diesem Gebiet. Und das, was sie immer wieder sagen, ist, dass das Wichtigste für die Familien, zum Beispiel die Familien, die verfolgte Familien, die unter den furchtbaren Herrschaft der Daesh geflüchtet sind aus Nordirak oder aus Teilen von Syrien, langsam kommen einige christliche Familien wieder zurück in diese Gebieten. Und eine der ersten Sachen, die sie brauchen, um überhaupt zurückkehren zu können, sind gute Schulen für ihre Kinder. Weil so wichtig es auch ist, ihren Häuser wieder aufzubauen und ihren Kirchen wieder aufzubauen, gleich so wichtig ist es, dass die Eltern auch Schulen haben für ihre Kinder, und zwar auch wirklich christlich tief verwurzelte Schulen. Und das war für mich eigentlich in Vorbereitung auf diese Sendung ein ganz konkreter Beispiel, wie das in der Wirklichkeit eigentlich aussieht, ja? Diese große Notwendigkeit vor Schulen. Und dass katholische Bildung ein unentbehrlicher Teil der Evangelisierung, der Mission ist, das sagt Papst Benedikt sehr schön. Und ich habe für diese Sendung zwei Texten vorbereitet, das sind sogar auch meine zwei Lieblingstexten, wenn es geht um katholische Bildung. Und der erste Text ist eine Ansprache, die Papst Benedikt XVI. 2008 in Washington gehalten hat für Lehrer, für Professoren, für Leiter von Schulen und Bildungseinrichtungen, katholische Bildungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Und er sagt, Papst Benedikt, etwas ganz Wichtiges über diesen Zusammenhang zwischen Mission und Bildung. Und ich zitiere hier. Papst Benedikt sagt, sie werden zu Städten, also sie deutet hier natürlich hin auf die Bildungseinrichtungen. Sie werden zu Städten, an denen Gottes tätige Gegenwart in der menschlichen Geschichte erkannt wird und jeder junge Mensch die Freude entdeckt, sich hineinzunehmen zu lassen in Christi sein für andere. Und dann sagt er weiter, der vorrangige Evangelisierungsauftrag der Kirche, also heute am Missionssonntag, der vorrangige Evangelisierungsauftrag der Kirche, bei dem die Bildungseinrichtungen eine entscheidende Rolle spielen, steht im Einklang mit dem grundlegenden Bestreben, eine Nation, eine Gesellschaft zu entwickeln, die der Würde der menschlichen Person wirklich angemessen ist. Also ich denke, eine deutlichere Antwort darauf, was Mission zu tun hat mit Bildung und warum es so wichtig ist, dass wir neu die Initiative greifen als Christen, ich denke, diese Antwort wird hier sehr klar von Papst Benedikt gegeben, wo er sagt, dass die vorrangige Evangelisierungsauftrag der Kirche bei den Bildungseinrichtungen genauso liegt, als natürlich in der Pfarre selbst zum Beispiel. Ja, ich möchte, da gibt es dann natürlich noch eine zweite Frage, die man dann stellen könnte. Ja, aber was ist dann eine katholische Schule? Oder was ist dann eine katholische Bildungseinrichtung?
Machen wir an dieser Stelle vielleicht eine kurze Musikpause und mit Spannung erwarten wir dann schon, wie das dann konkretisiert wird. Mission und Bildung. Warum Christen die Initiative im Bildungsbereich neu ergreifen müssen, das ist das Thema unserer heutigen Sendung Lebensbilder mit Dr. Christian Alting von Heusau. Ja, die Frage, die sich nun stellt, nachdem wir schon einiges gehört haben zur Grundlage, was hat eigentlich Mission mit der Glaubensverkündigung gerade im Bildungsbereich zu tun? Das sollte nun klar geworden sein, die Missionare haben immer auch Schulen gebaut und bis heute hat uns zuletzt auch, wie wir das Zitat gehört haben, Papst Benedikt XVI. Auch wieder aufgerufen, diese Orte der Gegenwart Gottes in der Geschichte und der Freude im Dienst, im Einsatz für eine gute Gesellschaft wieder neu zu beleben. Aber nun die Frage, was ist eigentlich eine katholische Schule oder Universität?
Diese Frage zu beantworten ist für mich immer eine große Freude, weil da kann ich mich stützen auf unsere zwei Päpste, oder besser gesagt ein Papst und ein emeritierter Papst, die im Vatikan sind. Und allererst möchte ich da Papst Emeritus Benedikt XVI. Aus demselben Text zitieren, die ich schon soeben erwähnt habe. Und er zitiert dasselbe aus seiner Enzyklika Spe Salvi. Und er antwortet auf der Frage, was ist eine katholische Bildungseinrichtung? Was ist eine katholische Schule oder Universität? Dann sagt er das Folgende. Und das besagt eigentlich alles. Man könnte eigentlich die Sendung nachher schon stoppen mit dieser Aussage. Das werden wir nicht tun. Machen Sie sich keine Sorge. Aber ich sage das nur, um Ihnen zu unterstreichen, wie wesentlich es ist, was Benedikt XVI. Hier als Antwort gibt. Er sagt, jede katholische Bildungseinrichtung ist zuallererst ein Ort, um den lebendigen Gott zu begegnen, der in Jesus Christus seine verwandelnde Liebe und Wahrheit offenbart. Ich wiederhole es noch einmal, damit wir es wirklich sozusagen einsinken lassen. Jede katholische Bildungseinrichtung ist zuallererst ein Ort, um dem lebendigen Gott zu begegnen, der in Jesus Christus seine verwandelnde Liebe und Wahrheit offenbart. Nun, wenn wir alle Christen, wenn wir alle Katholiken in Europa, in der ganzen westlichen Welt, diesen Aufruf, diesen Satz von Papst Benedikt so ernst nehmen würden, wie sie gemeint ist, dann würde unsere Welt schon viel heiler ausschauen. Weil wenn wir wirklich das ernst nehmen, dass Christus der Mittelpunkt jeder katholischen Schule und Universität ist und sein sollte, stellen wir uns mal vor, was das bedeuten würde für die Menschheit. Weil was das allererst bedeuten würde für die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler in der Schule, die Studenten an den Unis, an den katholischen Unis, was das bedeuten würde, wenn diesen Satz wirklich gelebt würde oder auf mindestens versucht wurde, das zu leben. Und um das zu ergänzen, sagt Papst Franziskus Folgendes dazu, übrigens in ein wunderschönes Buch, das herausgegeben wurde, und das heißt Papst Franziskus Erziehen mit Anspruch und Leidenschaft, die Herausforderungen christlicher Pädagogik, von Herder Verlag. Und das Buch ist sehr reich, eine wirklich reiche Quelle. Und da sagt Papst Franziskus, um das zu ergänzen, was Benedikt XVI. Soeben gesagt hat, das Folgende. Er sagt, die Schule ist nach wie vor ein Ort, wo jeder als derjenige, der er ist, anerkannt, angenommen und gefördert wird. Auch wenn die Dimension der wirksamen und effizienten Wissensvermittlung nicht vernachlässigt werden darf, damit unsere Jugendlichen ihren Platz in der Gesellschaft finden, müssen wir doch vor allem eines sein, nämlich Lehrer der Menschlichkeit. Also Lehrer der Menschlichkeit müssen wir sein. In der Schule, an der Universität, die Schulen und Universitäten, die katholisch geprägt sind. Natürlich, es wäre schön, wenn alle Schulen und Universitäten, auch die nicht-katholischen, das machen würden. Aber fangen wir mal mit unseren Hausaufgaben bei uns selber an. Ja, wir als Katholiken, wir als Christen müssen, wie Papst Franziskus das sehr schön sagt, Lehrer der Menschlichkeit in unsere Bildungseinrichtungen sein. Ja, die jungen Menschen müssen lernen, was heißt es, Mensch zu sein. Und das ist natürlich auch das Wichtige, eine katholische Bildungseinrichtung, dass hier wir lernen, Mensch zu sein, dass der ganze Mensch in der Perspektive genommen wird, die Entwicklung des gesamten Menschen, nicht nur einzelne Kompetenzen, einzelne Fähigkeiten, nicht eine Fragmentierung des Wissens in kleine Teilchen, wo wir dann schnell einsetzbar sind in diese oder jene Industrie. Nein, es geht um dieser ganze Mensch, ja, in all seine Facetten. Und das bedeutet hier, wenn Papst Franziskus sagt, Lehrer der Menschlichkeit. Katholische Schulen und Bildungsstätten als Lehrer der Menschlichkeit, also als Lehrschulen der Menschlichkeit, der Mensch soll im Ganzen geformt, gebildet werden, so Papst Franziskus. Und ja, jetzt könnte man als nächstes fragen, wie äußert sich eigentlich konkret die katholische Identität einer Bildungseinrichtung, die sich eben auf die katholischen Maßstäbe bezieht? Ja, da möchte ich wieder gerne Papst Benedikt mal als Erster ans Wort lassen. Der sagt etwas sehr Wichtiges, und da gibt es auch in der heutigen Bildungswelt auch oft sehr viel Missverständnisse. Und dieses Missverständnis räumt er jetzt weg mit das, was er hier sagt. Er sagt, die katholische Identität einer Universität oder Schule ist nicht bloß eine Frage der Anzahl der katholischen Schüler und Studenten. Es ist eine Frage der Überzeugung. Glauben wir wirklich, dass sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft aufklärt? Sind wir bereit, unser ganzes Selbst, Verstand und Willen, Geist und Herz Gott anzuvertrauen? Nehmen wir die Wahrheit an, die Christus offenbart? Ist der Glaube in unseren Universitäten und Schulen spürbar? Diese letzte Frage, darum geht es natürlich. Und die Fragen, die er vorher stellt, sind eine Einführung. Glauben wir, sehen wir den Glauben? Ist der Glaube in unseren Universitäten und Schulen spürbar? Oder anders gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer, die Professorinnen und Professoren, diejenigen, die diese Bildungseinrichtungen führen, sind sie selber Menschen, die glauben? Ja, mit alle Tiefen und Höhen, ja, mit alles, was wir jeden Tag kämpfen müssen für den Glauben. Es gibt gute Tage und vielleicht nicht so gute Tage. Aber ist diese Grundsatzhaltung da bei unseren Lehrerinnen und Lehrern, bei unseren Professorinnen und Professoren? Ist diese Grundsatzhaltung da? Ja, ich glaube, der christliche Glaube ist etwas Schönes. Es ist etwas Gutes, um diesen Weg mit Christus zu gehen, und wir als Verantwortlichen, als Lehrenden in der Schule, in der Universität, möchten das gerne weitergeben, möchten das ausstrahlen. Wir wissen alle, dass das beste Glaubensbeispiel nicht große theologische Verhandlungen sind, aber wie wir das selber sichtbar leben. Und dieses sichtbare Leben ist natürlich nicht darin, dass wir perfekt sind. Christus weiß, dass wir nicht perfekt sind, aber dass es sichtbar ist, dass wir jeden Tag wieder aufs Neue Christus folgen möchten. Und wenn das in unseren katholischen Bildungseinrichtungen bewusst ausgestrahlt wird, dann wird das die Leben der Lehrenden, dann wird das die Leben der Schüler und der Studenten enorm, aber wirklich enorm beeinflussen. Und wir wissen das alle, wenn wir solche Lehrer oder wenn wir solche Professoren gehabt haben. Wir wissen, was für einen Einfluss das gehabt hat auf unser Leben. Und dazu sagt er dann noch etwas Wichtiges, Papst Benedikt. Er sagt auch, dass alle Aspekte des Lebens einer Einrichtung, also einer Bildungseinrichtung, sowohl innerhalb wie außerhalb der Klassenräume prägt. Ein Abweichen von dieser Version schwächt die katholische Identität und führt weit davon entfernt, die Freiheit zu fördern, unweigerlich zu Verwirrung, sei es auf moralischer, intellektueller oder geistiger Ebene. Was heißt das konkret? Das heißt, wenn wir uns in den Schulen und in den Hochschulen nicht allererst selber bemühen, nicht nur, wie wir uns verhalten und wie wir leben in der Bildungseinrichtung, aber auch in unserem Privatleben, wenn wir uns da nicht bemühen, den Glauben wirklich zu leben und aufrichtig zu leben, dann werden wir auch nicht wirklich in der Lage sein, das weiterzugeben in der Schule. Ich weiß das aus meinen Jahren jetzt, sowohl als Vater von 5 Kindern, als auch von meiner Erfahrung, eine Schule leitend. Eines habe ich gelernt, und das ist, dass insbesondere Kinder uns Erwachsenen sofort durchschauen, wenn wir nicht aufrichtig sind. Und das ist etwas ganz wichtig, was wir uns realisieren müssen, insbesondere in den Schulen, weil wenn wir als Erwachsenen nicht aufrichtig sind, dann schaden wir letzten Ende die Schülerinnen und Schüler damit, weil sie das spüren und weil wir natürlich eigentlich ein Beispiel sein müssten. Und ich kann das nicht oft genug sagen, ein Beispiel sein müssen heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Ja, wir sind alle Sünder, aber es muss sichtbar sein, dass wir aufrichtig diesen Weg gehen möchten. Und dann sagt auch Papst Franziskus noch etwas sehr Schönes zu diesem Thema. Und ich blättere jetzt in dem Buch. Er sagt da zwei Sachen. Das erste, sagt er, die Bedingung und das höchste Ziel allen Fortschritts ist die Wiederherstellung des Übernatürlichen in den Menschen durch die Kraft Christi. Also das Wiederherstellung des Übernatürlichen in den Menschen durch die Kraft Christi. Das ist genau, um zurückzukommen auf die erste Frage, Florian, das ist genau, warum es geht, warum wir die Initiative neu ergreifen müssen in den katholischen Bildungseinrichtungen. Wir müssen, wie Papst Franziskus das sagt, dafür sorgen, die Wiederherstellung des Übernatürlichen in den Menschen durch die Kraft Christi. Und das ist eine Aufgabe von katholischen Bildungseinrichtungen. Und zweitens sagt er dann noch, und das kann nur gelingen, wenn die gesamte pädagogische Gemeinschaft sich beteiligt, wenn alle mit Nachdruck dieselben Überzeugungen vertreten, sich für das Projekt Jesu begeistern und an einem Strang ziehen. Das ist das Herrliche, finde ich, wenn man Papst Benedikt und Papst Franziskus nebeneinander legt, weil sie ergänzen einander so wunderbar, weil Papst Franziskus hat diese Art, sehr konkret die Sache darzustellen. Und wenn man so Texten über Bildung zum Beispiel, wie ich das gerne mache, nebeneinander liegt, dann sieht man, aha, das schließt nahtlos aufeinander an, weil Papst Benedikt legt hier sozusagen die Grundlage und dann kommt Papst Franziskus und deutet ganz genau, ganz praktisch, was das im täglichen Leben heißt. Und um das noch einmal wieder zu wiederholen, die ganze gesamte pädagogische Gemeinschaft muss sich beteiligen und alle müssen mit Nachdruck dieselbe Überzeugungen vertreten, also die Nachfolge Christi, sich für das Projekt Jesu zu begeistern und an einem Strang zu ziehen. Und das ist etwas Schönes, was ich auch erfahre, zum Beispiel in unserer Schule. Ich sage auch unsere Lehrerinnen und Lehrer immer, und manche hören vielleicht heute Abend auch mit, ja, ich sage sie auch immer, bitte scheu auch nicht, eure Begeisterung über euren Glauben mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen, weil das ist ansteckend. Sie müssen letzten Ende auch aus der Schule kommen und wissen, es ist gut, um Christ zu sein. Das ist der Weg, den ich gerne gehen möchte.
Ja, lassen wir diese inspirierenden Gedanken einfach auf uns einwirken in dieser nächsten Musikpause. Thank you. Mission und Bildung, warum Christen die Initiative im Bildungsbereich neu ergreifen müssen. Das ist die heutige Sendung Lebensbilder mit dem fünffachen Familienvater und Gründer der Thomas-Morus-Schule, auch Rektor des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau, Dr. Christian Alting von Heusau, den diese Frage schon seit Jahren beschäftigt. Und ja, im letzten Teil dieser Sendung war auch jetzt die Frage auch genau, was ist eigentlich das Konkrete an einer katholischen Schule? Wie äußert sich das? Und ja, mit Papst Franziskus und auch Papst Benedikt, die sagen beide, es geht eigentlich darum, dass der Glaube lebendig gelebt wird von den Leitern, von den Lehrern an den Schulen und so diese Begeisterung des Glaubens auch überspringen kann. Ein authentisches Glaubenszeugnis quasi als Herz dieser katholischen christlichen Identität im Bildungsbereich. Jetzt könnte man noch fragen, was unterscheidet eigentlich eine katholische von einer säkularen Bildungseinrichtung? Also wenn, man könnte auch, die Frage ist, wenn ein Katholik zum Beispiel in einer säkularen Bildungseinrichtung unterrichtet, kann der in gleicher Weise den Glauben verkünden, lehren? Wie könnte man da Vergleiche ziehen?
Ja, ich werde vorher noch eine andere Frage selber aufwerfen und diese Frage leitet dann ein, die Frage, die jetzt du schon gestellt hast. Und das ist eigentlich die Frage, aber warum sollten Christen das eigentlich tun, die Initiative ergreifen in der Bildung? Warum gerade Christen? Und auch darauf gibt es ein paar sehr konkrete Antworten. Ja, wieder gehe ich zurück zu, was Benedikt XVI. In diesen berühmten Ansprache 2008 das gesagt hat. Und einige Punkte, die er dazu sagt. Das erste ist, er sagt, nur im Glauben kann die Wahrheit Mensch werden und die Vernunft wahrhaft menschlich und fähig, den Willen auf den Weg der Freiheit zu leiten. Und mir kommt hier immer ein Bild vor Augen. Ein Bild, das ich schon öfters mit Leuten diskutiert habe. Vor vielen Jahren, das war 1996, es war gerade nach Abschluss meines Studiums, hatte ich die Möglichkeit, mit einer Gruppe von Freunden nach Asien zu fliegen, nach Malaysia. Und da haben wir dann eine zweiwöchige Rundreise gemacht und vor allem natürlich viel Spaß gehabt und die wunderbare Natur dort auch gesehen. Und eines Tages hatten wir die Möglichkeit, sozusagen zu tauchen. Und wir irgendwo an einem Strand haben wir dann so Schnorkel gekriegt und konnten wir nicht so sehr tief, aber unter Wasser tauchen, um einfach die Fische und die Pflanzen und alles Mögliche zu sehen. Und das war an einem Tag, wo es manchmal bewölkt war und manchmal die Sonne geschienen hat. Und da ist mir etwas unglaublich Schönes dann aufgefallen. Dem Moment, dass es bewölkt war, war alles unter Wasser grau, schwarz, weiß, gut sichtbar. Aber grau, schwarz, weiß, es waren eigentlich fast keine Farben sichtbar, aber alles hat normal funktioniert. Aber wie gesagt, die Farben waren nicht so sichtbar. Dem Moment, dass die Sonne rausgekommen ist, gab es plötzlich eine Explosion von Farben. Und plötzlich wurde das Ganze beleuchtet, erleuchtet, könnte man auch sagen, mit der Sonne natürlich. Und die Sonne hat natürlich durch die Verstärkung des Wassers plötzlich all diese Farben der Fische und der Pflanzen gezeigt. Farben, wo ich bis heute bei manchen überhaupt nicht weiß, wie ich diese Farben nennen soll, weil ich habe sie vorher noch nie gesehen. Unglaublich prachtvoll. Dieses Bild kommt mir immer auf, wenn diese Frage kommt, aber was heißt das, eine christliche Bildung? Was heißt das im Lichte Christi? Genau das, was dieses Bild beschreibt. Sehr oft wird uns Christen vorgeworfen, ja, ihr mit eurer christlichen Moral und mit eurer Theologie und in dieser modernen Welt und so weiter, das ist alles nur beschränkend und begrenzend und ihr seid nicht offen und ihr seht nicht alles. Nein, es ist genau das Gegenteil, wie dieses Bild so schön gezeigt hat. Um in bei dieses Bild zu bleiben, Christus ist in dieses Bild die Sonne, die alles beleuchtet und uns plötzlich in der Lage stellt, viel mehr zu sehen, als wir vorher gesehen haben. In dem Moment, dass die Wolken davor waren, sah ich nur grau, weiß, schwarz, ja, sehr unauffällige Töne. In dem Moment, dass die Sonne rausgekommen ist, in dem Moment, dass Christus im Mittelpunkt steht, das beleuchtet, plötzlich sehen wir so viel mehr. Vieles, was wir überhaupt nie vorher gesehen haben. Neues, Schönes. Wir sehen so viel Schönheit, aber auch so viel mehr. Und das ist, denke ich, das Wesentliche bei der christlichen Bildung, was es auch unterscheidet. Weil wir, wenn wir das möchten und wenn wir das auch wirklich tun und uns bemühen, weil wir den Unterricht, ob es an der Uni, an der Hochschule oder an der Schule ist, im Lichte Christi stellen, und in der Tradition der Kirche und ihre Weisheit, dann sehen wir so viel mehr. Unsere Perspektive ist so viel breiter, so viel schöner, mit so viel mehr Möglichkeiten. Und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, was wir uns realisieren müssen. Und dazu sagt dann auch Benedikt der 16., ja, was passiert mit Bildungseinrichtungen, die das leben? Er sagt, sie werden zu Städten, an denen Gottes tätige Gegenwart in der menschlichen Geschichte erkannt wird und jeder junge Mensch die Freude entdeckt, sich hineinnehmen zu lassen in Christi sein für andere. Ich habe das Zitat auch vorher schon gegeben, aber wollte es noch einmal wiederholen in diesem Zusammenhang. Und dann sagt er noch, mit Vertrauen können christliche Erzieher die jungen Menschen von den Grenzen des Positivismus befreien und in ihnen die Empfänglichkeit für die Wahrheit, für Gott und seine Güte wecken. Weil letzten Endes wollen wir, und das steht sogar, muss man immer wieder sagen, auch in der österreichischen Schulzielparagraf, dass die Schule dazu dient, in den jungen Menschen den Blick auf das Gute, das Schöne und das Wahre zu eröffnen. Und das geht durch den gesamten Lehrplan, durch den gesamten Curriculum sollte das hingehen. Und da müssen wir, denke ich, nicht vergessen, was Papst Benedikt auch noch sehr unterstreicht, da müssen wir, denke ich, nicht vergessen, was er danach auch sagt. Es ist keine Zumutung, in unsere säkulare Welt diese Breite, diese farbige, so ich das eben mit diesem Bild beschrieben habe, Botschaft zu geben. Es ist sogar, wie Benedikt das sagt, ein Akt der Liebe, wie er das nennt, intellektuelle Nächstenliebe. Dieser Aspekt der Nächstenliebe fordert den Erzieher dazu auf, zu erkennen, dass die große Verantwortung, die jungen Menschen zur Wahrheit zu führen, nichts weniger ist als ein Akt der Liebe. Und wenn man das bedenkt, das ist doch auch logisch, die von uns, die Eltern sind, wir wollen doch unsere Kinder das Beste geben. Wir wollen sie doch das Schönste geben. Wir wollen doch, dass sie die Wahrheit sehen. Also die Wahrheit vermitteln ist ein Akt der Liebe. Und Papst Benedikt der 16. nennt das die intellektuelle Nächstenliebe. Ein, denke ich, sehr schöner Begriff. Und zum Abschluss der Beantwortung dieser Teil der Frage, und ich komme dann noch zurück auf deine Frage, Florian, natürlich, was unterscheidet eine katholische Bildungseinrichtung. Aber als Abschluss mochte ich zu dieser Einführung noch Folgendes sagen. Und das dürfen wir uns als Katholiken in aller Bescheidenheit, dürfen wir uns das bedenken. Die Kirche ist Mater et magistra. Sie ist Mutter und Lehrmeisterin. Und als Mater et magistra hat die Kirche nicht nur den Auftrag, aber auch die Pflicht, ja, die Wahrheit, und wir reden jetzt über die Bildung, also die Bildung, wie Papst Benedikt das so schön geschrieben hat, diesen Bildungsauftrag auf uns zu nehmen. Und das gilt nicht nur für die Kirche als Institution. Ich rede hier über alle Glieder der Kirche, wo wir alle Laien oder Priester oder Ordensleute gerufen sind. Ja, die Kirche in ihren Auftrag als Mater et Magistra, Mutter und Lehrmeisterin zu unterstützen. Also es gibt sozusagen auch in der Geschichte der Kirche, in der Benennung der Kirche, gibt es diesen Auftrag schon sehr klar. Und wir müssen nur den Mut haben, gerade in unserer Welt von heute mit all seinen Herausforderungen, müssen wir den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Und Bildung, heute am Missionssonntag das Thema in unserer Sendung Lebensbilder. Was unterscheidet nun eigentlich eine katholische von einer säkularen Bildungseinrichtung? Diese Frage richte ich an unseren heutigen Referenten, Dr. Christian Alting von Reusau. Ja, hier darf ich dann wieder zurückkommen auf was Papst Franziskus in seinem Buch über dieses Thema gesagt hat. Und auch immer bei jeder Gelegenheit wieder gerne wiederholt. Ein paar wichtige Punkte, was das Unterscheiden ist. Und ich denke, ich möchte da im Vornehinein noch eine wichtige Gedanke mitgeben. Dass wir als katholische oder andere christliche Bildungseinrichtungen hohe akademische Standards haben müssen, das spricht für sich. Was meine ich damit? Wir haben nicht nur die Verantwortung, auf dem höchsten Niveau zu arbeiten und die Qualität auch einzufordern in den katholischen Bildungseinrichtungen, aber es gibt auch eine missionsrelatierte Überlegung dabei. Wenn wir wollen, dass unsere Botschaft anziehend ist, dann dürfen wir uns nicht verstecken hinter nur Frömmigkeit und sagen, ja, wir sind eh fromm, also dann ist es in Ordnung. Das ist nicht genug. Wir müssen klug sein, aber vor allem, wir müssen einfach Qualität bieten. Also es spricht für sich, dass wir auf den höchsten akademischen Standards immer arbeiten müssen, damit wir auch wirklich eine interessante Alternative als katholische Bildungseinrichtungen sein können. Da sagt man Franziskus etwas sehr Wichtiges. Er sagt, nichts ist schlimmer als eine christliche Bildungseinrichtung, die auf Uniformität und Kalkul beruht. Unsere Zielsetzung beschränkt sich nicht darauf, Individuen zu formen, die der Gesellschaft nützen. Nein, wir wollen Personen heranbilden, welche die Gesellschaft verändern können. Also sehr schön, was er da sagt. Unsere Zielsetzung ist nicht einfach, Individuen zu formen, was leider eine große Gefahr ist in unserer zurzeit sehr stark fragmentierte und kompetenzorientierte Bildungsdiskussionen. Darum geht es sehr oft, Individuen zu formen, die möglichst schnell produktiv in der Wirtschaft tätig sein können und nur das? Nein, sagt Franziskus, darum geht es nicht nur. Es geht nicht darum, dass wir einfach Individuen formen, die für die Gesellschaft nützlich sind. Das würde völlig vorbeigehen an der katholischen Bildungsauftrag. Nein, wir wollen Personen heranbilden, welche die Gesellschaft verändern können. Das heißt, Personen können natürlich nur die Gesellschaft verändern, wenn sie gelernt haben, was es heißt, Mensch zu sein, wenn sie gelernt haben, zu denken, wenn sie gelernt haben, zu begreifen. Und dann sagt er noch weiterhin, und das erreichen wir nicht, wenn wir es nicht zulassen, dass Fähigkeiten reifen, Kenntnisse sich vertiefen und Geschmäcker sich ausdifferenzieren, weil die Missachtung solcher Resultate keine neuen Männer und Frauen, sondern nur willenlosen Marionetten der Konsumgesellschaft hervorbringt. Und ich denke, das ist eine echte Warnung von Papst Franziskus an uns allen Christen, dass wir sehr, gerade wenn es um die Bildung geht, dass wir sehr, sehr wachsam sein müssen, um nicht in diese Falle zu fallen, wo junge Menschen nur zu willenlosen Marionetten der Konsumgesellschaft herangebildet werden. Es geht darum, nicht sozusagen schnell einsetzbare Wirtschaftsmenschen, das ist nicht falsch mit der Wirtschaft, die Wirtschaft ist wichtig, ohne der Wirtschaft kommen wir nirgendwo, aber es ist nicht nur die Wirtschaft. Es geht um den Mensch in der Wirtschaft, den Mensch in der Gesellschaft. Und wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Menschen, die in den katholischen Bildungseinrichtungen kommen, dass die fähig sind, selbstständig zu denken, selbstständig zu begreifen, zu lernen, ja, dass sie die Einheit der Schöpfung kennenlernen. Und das können sie nur dann, wenn sie als Mensch wahrgenommen werden und wenn diese Einheit auch durch den lebendigen Glauben auch dargestellt wird. Und das ist so wichtig, dass dadurch diesem Glauben lebendig in der Bildungseinrichtung ist. Und übrigens, das ist, denke ich, noch etwas sehr wichtig da aufzumerken. Einen lebendigen Glauben in unseren katholischen Bildungseinrichtungen heißt nicht, naja, wir feiern halt einmal in der Woche die Messe und ja, zu Weihnachten beten wir dann auch noch einmal. Das sind alles sehr wichtige Sachen, die wir brauchen, insbesondere die Eucharistie. Die Eucharistie als Mittelpunkt des Schullebens ist etwas von wesentlicher Bedeutung. Aber es hört da nicht auf. Die Glaubensvermittlung geht auch im Klassenzimmer hinein. Und zwar täglich. Durch die Art und Weise, wie wir uns als Lehrerinnen und Lehrer, Professoren, Leitung der Bildungseinrichtung, wie wir den Glauben leben, wie wir das sichtbar machen, wie wir auch diese Glaubensperspektive auch immer wieder wagen, mit einzunehmen im Unterricht. Zum Beispiel, dass wir auch im Fach Biologie uns mal die Frage wagen zu stellen, ja, wir haben jetzt diese und jene wissenschaftliche Erkenntnisse studiert, diese und jene wissenschaftliche Theorien gelernt. Und wie steht eigentlich Gott dazu? Was hat Gott eigentlich mit uns Menschen gemeint? Wie hat er das eigentlich gemeint, die Schöpfung? Wozu hat er uns diese Erde gegeben? Auch diese Frage dürfen wir in katholischen Bildungseinrichtungen stellen, und zwar immer wieder. Das heißt es, unseren Unterricht im Lichte Christi zu stellen. Und Papst Franziskus redet hier über die Weisheit Jesu. Und er sagt, und so sehen wir schließlich, dass es keinen Grund gibt, Solidarität und Exzellenz gegeneinander auszuspielen, wenn wir beide nur richtig verstehen. Ein Lehrer, der eine Weisheit nach dem Vorbild Jesu von Nazareth anstrebt, wird die Gründe für sein Engagement und seine Hingabe in seinem eigenen Herz entdecken. Das ist das Schöne. in seinem eigenen Herz entdecken. Wenn Jesu Botschaft, wenn das Evangelium nicht in unseren Herzen als Verantwortlichen in der Bildung lebt, wenn Jesus nicht in unserem Herzen lebt, wenn das Evangelium nicht in unseren Herzen lebt, dann sollten wir eigentlich uns wirklich gut die Frage stellen, ob wir in dieser Bildungseinrichtung dann wirklich an der richtigen Ort und Stelle sind. Weil nur wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und bereit sind, ihm auch auszutragen, nur dann sind wir auch in der Lage, diese Botschaft weiterzugeben. Und da sagt er, noch weiter sagt er redet über diese Dimension der Weisheit, die das Evangelium Jesu uns offenbart, sagt er, muss ins Zentrum unserer Betrachtungen gestellt werden. Ein Ideal, so sagt Papst Franziskus, dass es wert ist, dem Besten unseren pädagogischen Initiativen als Leitbild zu dienen. Also einen sehr klaren, positiven Unterschied ist das zwischen einem katholischen und einem nicht-katholischen Bildungseinrichtung. Und dann sagt er etwas noch ganz pointiert, sagt er dann. Er sagt, wenn sich an unseren Schulen keine andere Art des Menschseins, keine andere Kultur und keine andere Gesellschaft entwickelt, dann verschwenden wir unsere Zeit. Herrlich, das ist wieder diese ganz direkte, praktische Sprache von Papst Franziskus. Also er sagt ganz klar, wenn unsere katholischen Bildungseinrichtungen nicht etwas ganz anderes sind. Ja, natürlich, auf der einen Seite sind sie wie andere Schule eine Schule und müssen das auch sein. Aber das meint er hier nicht. Ja, weil das ist schon eine Voraussetzung, ja, dass wir an die akademische Standards und die schulische Standards entsprechen. Aber er sagt, über das hinein, sagt er, wenn wir als katholische Bildungseinrichtung über das hinein nicht etwas ganz anderes sind und nicht eine ganz andere Art des Menschseins, eine andere Kultur und eine andere Gesellschaft entwickeln, dann verschwenden wir unsere Zeit. Ja, das sind sehr harte Worte, aber die sollten uns alle sozusagen zu denken geben, wie radikal eigentlich der Auftrag für uns Christen ist, in der Bildung tätig zu sein. Wir müssen eine Alternative anbieten, und zwar eine wirkliche Alternative, die radikal anders ist, wie das Evangelium radikal anders ist. Und zum Schluss noch zu dieser Frage sagt er noch etwas ganz Wesentliches. Er sagt, nur der wird ein Meister sein, der das, was er sagt, mit seinem eigenen Leben untermauern kann. Also das bestätigt und wiederholt nochmal, was ich schon vorher gesagt habe. Nur der wird ein Meister sein, ja, also ein Meister, ein Lehrer, ein Professor sein, der das, was er sagt, mit seinem eigenen Leben untermauern kann. Nichts ist in der Bildung und insbesondere im schulischen Bereich, nichts ist destruktiver, als wenn wir als Verantwortlichen nicht das leben, was wir sagen. Weil, wie gesagt, das spüren junge Menschen sofort. Und dazu sagt er, der Lehrer muss verwandeln in eine lebendige Ikone der Wahrheit, die er lehrt. Das ist ein prachtvolles Bild, ist das. Der Lehrer muss verwandeln in eine lebendige Ikone der Wahrheit, die er lehrt. Oder um es anders zu sagen, er muss selbst das Wort sein, das er spricht. Ja, und schließlich noch, was suchen eigentlich die Schülerinnen und Schüler? Was suchen die Studenten? Und da sagt er, über was der Auftrag des Pädagogen ist, der Auftrag des Lehrers, der Auftrag des Professors, er sagt, als sein Weggefährte gibt der Pädagoge dem Suchenden Halt, ohne seine Freiheit zu beschränken. er nimmt ihm die Furcht und ermuntert ihn zum Weitergehen. Wie Jesus muss auch er, ganz gleich, in welchem Bereich er sich bewegt, die Wahrheit, die er weitergibt, das Wissen, das er lehrt und das Zeugnis, das er vorlebt, zu einer untrennbaren Einheit werden lassen. Also diese untrennbare Einheit, da kommen wir wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht in der Bildung darum, dass wir Menschen immer wieder mit der Frage konfrontiert werden, was heißt es, Mensch zu sein? Und in der katholischen Bildung können wir durch unseren Glauben verknüpft mit der Vernunft diese Einheit der Schöpfung erkennen, begreifen. Und durch diese Einheit der Schöpfung, die wir sehen, die Einheit des menschlichen Lebens, sind wir als Verantwortlichen im Bildungsbereich dazu berufen, diese untrennbare Einheit Wirklichkeit werden zu lassen. Dass das, was wir sagen, was wir lehren, dass das sich auch verbindet, in Einklang ist mit wie wir leben. Und das ist so wichtig, weil junge Menschen brauchen Halt. Und gerade in der Gesellschaft, während wir leben, wo es so unglaublich viele Angebote gibt, über den elektronischen Medien, über Fernsehen, über Internet, über unsere gesamte, sehr stark auch konsumorientierte Gesellschaft, gibt es so viel Angebot. Gleichzeitig ist unsere Gesellschaft total verwirrt. Ich deute das oft gerne so an, dass wir von einem Rechtsstaat, also Rule of Law, wie man das auf Englisch sagt, gekommen sind in einen Gefühlsstaat, also Rule of Feelings. Und es scheint so zu sein, dass die Gefühle nur noch eine Rolle spielen, die Meinungen nur noch eine Rolle spielen. Und gerade in dieser Wirklichkeit, in dieser Realität, worin junge Menschen sich befinden, gerade dort ist das notwendig, was Papst Franziskus sagt. Da ist es notwendig, dass der Lehrer, die Lehrerin, der Professor einen Halt gibt, eine Weggefährte ist für Studenten, für Schüler und diesen wirklichen Halt gibt, worauf ein junger Mensch stutzen kann, und dieser Halt kann er oder sie nur geben, wenn sie selber diesen Halt in Christus hat.
Von Radio Maria. Das ist die Sendung Lebensbilder, Mission und Bildung, warum Christen die Initiative im Bildungsbereich neu ergreifen müssen, mit Dr. Christian Alting von Heusau. Sie sind nun herzlich eingeladen, liebe Hörer, anzurufen bei uns, wenn Sie Fragen haben zu dem Gesagten, auch wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen einbringen möchten. Wie haben Sie katholische Bildungseinrichtungen erlebt, im Positiven oder im Negativen? Was sind Ihre Fragen, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen? Mission und Bildung, katholische, christliche Bildung und Erziehung. Rufen Sie jetzt an unter der Telefonnummer 01 710 60 16. Oder wenn Sie von außerhalb Österreichs anrufen, mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihr Einbringen in diesen Abend. Die Leitungen sind frei. begrüße unsere erste Anruferin. Grüß Gott, Frau Ingeborg.
Grüß Gott, Herr Direktor der Thomas-Morus-Schule. Ich nehme an, er ist ein christlicher Märtyrer, aber die Ursache seines Martyriums, das ist mir jetzt nicht geläufig.
Die Ursache des Martyriums, der heilige Thomas Morus?
Ja.
Ja, das ist zweierlei. Allererst unter Heinrich der Achte war das.
Der englische König.
Der wollte sich scheiden lassen und das hat der Papst hat das nicht zugestimmt, weil es dafür keine Gründe auch gab. Und der König Heinrich wollte das trotzdem. Und das war der erste Grund, wogegen sich Thomas Morus dass ich dagegen gestellt habe. Und das hat dann letzten Ende eine lange Rede kurz dazu geführt, dass der König Heinrich sich selber dann als Oberhaupt der Kirche in Großbritannien ausgerufen hat oder in England ausgerufen hat, muss ich genauer sein. Und das war natürlich ein direkter Akt der Widerstand gegen des Papsttums und gegen der katholische Kirche. Und er ist allerdings noch weiter gegangen. Und zwar der König Heinrich ist noch weitergegangen, und zwar, dass er aufgefordert hat von allen in seinem Reich, im Realm, wie das so gesagt wurde, ein Dokument zu unterschreiben, wo sie ihm anerkennen als Oberhaupt der Kirche in England. Und der heilige Thomas Morus war einer von den wenigen Leuten mit Ansehen, der verweigert hat, das zu tun. Und das ist deswegen sehr beachtlich, weil er Lord Chancellor war. Was das bei uns ein Bundeskanzler sein würde, also erster Minister war er. Und er war ein guter Freund von König Heinrich. Und trotzdem sagte er, nein, ich bleibe die Kirche treu. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass er, wir feiern sein Fest am 22. Juni, der heilige Thomas Morus, gemeinsam mit der Bischof John Fisher. Bei der Bischof John Fisher war der einzige katholische Bischof in der Zeit, also das ist im 16. Jahrhundert, der nicht mitgemacht hat und der nicht sozusagen der Act of Supremacy, wie das geheißen hat, unterschrieben hat, worin der König jetzt als Oberhaupt der Kirche in England angesehen wurde. Also auch sehr beachtlich, dass der heilige Thomas Morus gemeinsam mit nur einer von den vielen Bischöfen in England die Treue zur Kirche dann sozusagen mit seinem Leben bezahlt hat, weil er wurde dann letzten Ende wurde er geköpft, weil man ihm vorgeworfen hat, dass er Hochverrat begangen war, weil er nicht der König anerkennen wollte als Oberhaupt der Kirche.
Amen, so ist es. Und Sie haben jetzt sich als Zielsetzung, als obersten Lehrer Jesus Christus ausgerufen.
So ist es. Genau. Das ist auch eigentlich auch nichts Neues daran. In den Texten, die wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben und wo auch ich Teile daraus gelesen habe, kommt das auch immer wieder als eine Selbstverständlichkeit hervor. Dass wenn wir in unsere katholische Bildungseinrichtungen nicht Christus als unsere erste Lehrer anerkennen, ja, dann können wir nicht anders dann einfach mitgehen mit was halt jetzt Mode ist oder was jetzt halt gängig ist. Ja, nur Christus selber ist der Einzige, der uns immer auf dieser Suche nach der Wahrheit und der Suche nach der Antwort auf der Frage, was heißt es, Mensch zu sein, uns immer auf den richtigen Weg behalten kann.
Ja, vielen Dank für den Anruf, Ingeborg. Eine Frage, die mir gleich natürlich kommt. Wie ist es dazu gekommen, dass konkret dann der heilige Thomas Morus der Patron der Schule wird?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Erstens muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass der heilige Thomas Morus für mich in meinem Leben ein sehr wichtiger Heilige ist, der mich einfach sehr in verschiedener Hinsicht inspiriert hat. Er war übrigens auch Familienvater. Und also das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass wir gerade, also wir als Gründer der Schule, sind davon überzeugt, dass wir gerade in unserer Zeit so ein Heiliger als Patron brauchen, weil er wirklich gezeigt hat, was es im Endeffekt heißt, Treue zu Christus zu haben und was von uns als Christen sozusagen letzten Ende gefragt werden kann. Von den meisten von uns wird das nicht gefragt. Aber diese Bereitschaft, die der heilige Thomas Morus gezeigt hat, ja, mit seinem Leben und nichts weniger als das, mit seinem Leben zu zahlen für seine Treue zu Christus und seine Kirche, das war für uns eine wirkliche Inspiration, wovon wir sehen, dass wir die in dieser Zeit sehr brauchen, wo es gerade oft an solche klare Vorbilder in der Gesellschaft fehlt. Und wir sehen heutzutage auch, das Thema habe ich schon vorher angesprochen, das Thema der Christenverfolgung. Wir sehen in Ländern wie Irak und Syrien und Ägypten, wie viele Christen tagtäglich genau diesen Weg gehen, wie der heilige Thomas Morus gegangen ist, die bereit sind, mit ihrem Leben für ihre Treue zu Christus zu zahlen. Und wir hier im bequemen Europa vergessen oft, dass der Glauben ein großes Geschenk ist und dass der Glauben auch etwas ist, was im äußersten Fall auch unser Leben kosten könnte. Und das haben sich sicher die vielen Christen im Nahen Osten, haben sich das vielleicht in bessere Zeiten, obwohl sie natürlich immer mit dieser Gefahr gelebt haben, aber natürlich auch in bessere Zeiten haben sie sich das vielleicht nicht immer bedacht, aber wie viele Christen, leider meistens nicht berichtet in unseren Medien, wie viele Christen sind in Treue zu Christus gestorben in den letzten Jahren in diesen Ländern. Also der heilige Thomas Morus war so jemanden und ist einfach eine Inspiration, eine Ermutigung für uns, um diese Treue zu Christus auch in unserem tagtäglichen Schulleben versuchen zu leben und versuchen zu fördern.
Ich begrüße nun Christine aus dem Mostviertel in unserer Sendung Lebensbilder. Grüß Gott. Christine, sind Sie noch dran? Gut, anscheinend leider nicht mehr. Dann darf ich Sie wieder einladen. Sind Sie noch dran? Darf ich Sie wieder einladen, anzurufen? Falls Sie aus der Leitung gefallen sind, probieren Sie es gern noch einmal unter der Telefonnummer 01 710 60 16 oder wenn Sie von außerhalb Österreichs anrufen mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Rufen Sie an und teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen. Stellen Sie gerne Ihre Fragen, die Sie haben, zum Bildungsbereich in christlicher Initiative.
Thank you.
begrüßen in der Sendung Herrn Johann Langschwert aus Baden mit einer konkreten Frage zum Geschichtsunterricht. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, ich darf schon mein Anliegen bringen.
Bitte.
Ja, also ich habe einen Vortrag gehört bei einem katholischen Priester und das war geschichtlich eine geschichtliche Sache bezüglich des Zweiten Weltkrieges, wo die Deutschen einmarschiert sind in Russland und vor Moskau gestanden sind und die sind dann deshalb abgezogen, weil der Stalin mit der Muttergottesstatue dreimal über Moskau geflogen ist. Man solche Sachen zu verbreiten, das ist ja auch ein Wissen, das man in der Schule lernt, dass es ja da Gründe gegeben hat, warum das so war. Das finde ich verantwortungslos. Also das ist verrückt. Also das ist eine, der Glaube ist immer eine Sache, seit nüchternes Wachstum, eine bodenständige Sache, die sehr, sehr Sache, Haltung und Lebenshaltung, die sehr, sehr wichtig ist und den Jugendlichen leider fehlt. Aber solche Sachen zu verbreiten, bewirkt genau das Gegenteil. Und bewirkt eben, dass sich dann die Jugendlichen, die Schüler, von so, wenn sie sowas hören, abdenken und sagen, die sind verrückt. Und das muss ich sagen, das ist berechtigt. Noch dazu, wo dieser Priester war Doktor, Magister, Ingenieur, also hat auch eine bodenständige Ausbildung in der Elektrotechnik und ich bin dann aufgestanden und bin gegangen, wie man das nicht anhören können.
Also ich denke, dass ich kenne diese Geschichte nicht. Ich habe auch nicht davon gehört, also ich kann auch überhaupt kein Urteil darüber geben. Ich denke, dass bei Geschichteunterricht Folgendes sehr wichtig ist. Und das ist, bei Geschichteunterricht müssen wir immer, und das ist unabhängig von das, was wir sagen, aber allgemein, was in Schulen sehr wichtig ist, wir müssen bei Geschichteunterricht sehr dafür aufpassen, dass wir einen klaren Unterschied machen zwischen Fakten und Ideologien und zwischen Fakten und, Geschichten, die jemanden gehört hat. Und man muss die Sachen auch so darbringen. Ich weiß nicht, wie es dort gegangen ist, aber nochmal, ich möchte auf diesen Einzelfall nicht eingehen, weil ich natürlich davon zu wenig weiß. Aber bei Geschichteunterricht ist es, denke ich, sehr wichtig, dass wir diesen Unterschied machen. Und dabei ist es sehr wichtig, dass wir uns auch beim Geschichteunterricht von verschiedenen Quellen bedienen und uns nicht nur sozusagen einlassen auf eine Quelle. Was in katholischen Schulen allerdings eine zusätzliche Reichtum, wage ich zu sagen, ist, dass wir natürlich schon beim Geschichteunterricht uns immer wieder die Frage stellen können, also wie sehen wir als Christen, dass Gott in der Geschichte eingegriffen hat? Ja? Und ein gutes Beispiel davon ist, es gibt sicher Momente, wo man sagen könnte, das muss dann nicht ein wissenschaftlich bewiesen Fakt sein, worauf wir dann alle unsere weiteren Sachen sozusagen fundieren. Aber die Frage ist schon gerechtfertigt, dass man sagt, okay, können wir Momenten feststellen, wo wir sehen, dass Gott in der Geschichte eingegriffen hat? Ein Beispiel, was ich sehr klar finde, sehr offensichtlich finde, obwohl es keine wissenschaftliche Basis möglicherweise hat, ist natürlich, wie Papst Johannes Paul II., der heilige Papst Johannes Paul II., wie er natürlich maßgebend beigetragen hat am Fall des Eisernen Vorhangs. Ja, und das kann man auch mit geschichtlichen Fakten, kann man natürlich das zurückführen auf seinen ersten Besuch in Polen 1979, wo grundsätzlich dann die Bewegung Solidarność angefangen hat, und das ist dann eine Inspiration für viele andere unter den Kommunismus leidenden Länder gewesen, um die Menschenwürde wieder den Platz zu geben, damit diesen Völker von den kommunistischen Totalitarismus befreit werden konnten. Und Papst Johannes Paul II., der als Papst gewählt wurde 1978 und wie wir als Katholiken glauben, vom Heiligen Geist erwählt wurde, ja, da kann man dann schon sehr klar, und das darf man in eine katholische Schule dann auch tun, die Frage stellen und sagen, ja, hier kann man einen Moment sehen, wo Gott in der Geschichte eingegriffen hat, weil ein Papst erwählt wurde, der dann auf der Weltgeschichte einen ganz besonderen Einfluss gehabt hat. Also, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage ein bisschen, ohne dass ich natürlich auf diesen Einzelfall von Ihnen eingehen kann, aber diese Dimension ist schon eine gerechtfertigte.
Das darf ich noch was sagen kurz?
Ja, bitte. Ganz kurz, ja, bitte.
Also das, was Sie gesagt haben mit diesen Päpsten und mit diesem eisernen Vorhang, dieses Beispiel oder diese Beispiele, die kann ich also sicher, die sind sicher 100% gerechtfertigt und das sollte auch gesagt werden. Aber so Dinge wie dieses mit diesen Stadien, mit den Überfliegen von Moskau mit der Statue in der Hand, und genau das ist der Grund. Das ist verantwortungslos. Das kann man bitte nicht. Es gibt genügend Gruppen in Österreich, ich sage jetzt keine Namen, die wirklich also sich massiv von der katholischen Kirche abheben. Und dabei sind leider diese Ungereimtheiten permanent. Katholische Kirche ist bodenständig und sollte solche Dinge meiden. Meiden bitte. Nicht also, auch bei aller Euphorie zu Christus und ich bin ein sehr überzeugter Christ und kann mir das gar nicht anders vorstellen, ein vernünftiges Leben ohne Christ zu sein oder eben in Christus geborgen zu sein. Aber wenn es dann ins Krankmachende geht, ins psychisch Krankmachende, ja, dann verfehlt es wirklich das Ziel. Ja, dann ist wirklich genau das Gegenteil der Fall.
Sie haben völlig recht, dass natürlich in dieser Hinsicht wir besonders vorsichtig sein müssen und wir als Christen auch eine große Verantwortung haben, und da kann ich eigentlich zum Abschluss sagen, und da werden Sie mit mir einverstanden sein, gerade hier kommt dann der Satz Fides et Ratio, Glaube und Vernunft zusammen, ja, in unseren Glauben, und das ist das Schöne an unserem Glauben, Glaube und Vernunft können einander nie widersprechen, und Sie haben absolut recht, dass da natürlich sehr behutsam mit solchen Sachen umgegangen werden muss. Danke für den Anruf.
Bitte ganz kurz, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist mein Spruch, der total, also für mich.
Ja, das sagt Christus, genau. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Genau.
Da geht ganz einfach nichts. Ich sage danke für den tollen Vortrag und.
Danke für den Anruf.
Danke, wiederhören.
Wiederhören. Und als nächstes in der Leistung, Johanna aus Wien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Danke, also dass Sie so geduldig gewartet haben.
Was Sie da alles gesagt haben. Wie viel gibt es da solche Schulen, wo so gelehrt wird?
Also, es gibt sie viel mehr, als wir denken, über die ganze Welt. Ich kann natürlich kein Urteil darüber geben, wie es in manchen anderen Schulen in Österreich ist. Ich kenne international schon einige von solchen Schulen, wo es das gibt. Aber um sozusagen mal pointiert Ihre Frage zu beantworten, es gibt sicher zu wenigen von solchen Schulen.
Zu wenige, ja.
Zu wenige gibt es sicher.
Ja.
Dass es sie gibt und dass es einen großen Bedarf daran gibt, das ist klar. Ich habe einige von solchen Schulen besuchen dürfen, die mir und meine Kollegen auch sehr inspiriert haben. Aber klar ist, dass wir noch viel mehr von solchen Schulen brauchen.
Ja, das soll man tun.
Genau, dafür
beten
sollen wir.
Und unsere Leiden erfassen, weil ich bin schon alt.
Also beten
aber
Sie.
Ich habe mich so gefreut, wie ich das gehört habe.
Ja, nein, danke.
Ja, danke vielmals.
Danke, alles Gute, guten
Abend. Da muss ja noch schön werden in unserem Land.
Ja, danke, und beten Sie fürs Land.
Ja, das tue ich. Und beten und leiden und was man halt noch Opfer bringen kann.
Genau, das ist wunderbar. Danke sehr.
Vielen Dank, Johanna, für den Anruf. Rufen Sie gern wieder an, die Leitungen sind frei. 01 710 60 16. freue mich über unsere nächste Anruferin, Andrea aus Salzburg. Grüß Gott, was beschäftigt Sie denn besonders?
Ja, grüß Gott, ich hätte eine Frage, und zwar, das betrifft jetzt nicht den schulischen Bereich, sondern ja die Krapfelgruppe und den frühkindlichen Erziehungsbereich. Und zwar geht es mir so, ich arbeite in einer Krapfelgruppe, bin praktizierende Katholikin, und ich habe manchmal jetzt das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich ein schlechtes Gewissen haben sollte, dass ich da arbeite. Das ist einfach das Gehen bei uns so. Früher war es so, dass man die Kinder in den Kindergarten geschickt hat, dass sie gut in der Volksschule ankommen. Und jetzt ist es eher so die Tendenz, dass die Kinder in die Krapfelgruppe gehen müssen, um dann einen guten, also um gut, eine gute Sozialisation im Kindergarten zu haben. Also verstehen Sie, was so meine Frage ist?
Ja, ich verstehe Ihre Frage sehr gut. Und allererst brauchen Sie überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben, weil die Entscheidung von den Eltern, ihre Kinder in diese Gruppe zu geben, das ist nicht ihre Verantwortung. Also das ist die Verantwortung der Eltern. Und die Kinder sind bei ihnen da. Und sie haben im Gegenteil, sie haben eine wunderbare Möglichkeit, eine wunderbare Gelegenheit, als gläubige Christ auch von diesem Glauben an diesen kleinen Kinder etwas zu vermitteln. Und dabei müssen Sie nicht vergessen, dass Maria Montessori hat das schon geschrieben, dass wir als Erwachsenen oft unterschätzen, wie groß die Fähigkeit von gerade Kleinkindern ist, im religiösen Sinne zu wachsen, zu entdecken und zu erkennen. Kleinkinder, ich bemerke es für meine eigenen Kinder, gerade Kleinkinder sind sehr offen und auch sehr interessiert in das, was der Glauben anbelangt und was diese Fragen des Menschseins anbelangt. Also ich würde in Antwort auf Ihre Frage sagen, Sie haben eine wunderbare Chance dort, eine echte Möglichkeit, da viel Gutes zu tun.
Mhm. Ja, danke. Ja. Jetzt habe ich eine zweite Frage, und zwar, also Maria Montessori ist mir bekannt, und sind Sie auch mit der Pickler-Pädagogik vertraut?
Nein, ich bin nicht damit vertraut. Womit ich ein bisschen vertraut bin, vielleicht kennen Sie das, das ist die Katechese der Gute Hirte.
Ja, das ist von Maria Montessori.
Genau, und die basiert natürlich auf das, was Maria Montessori geschrieben hat. Und in Österreich gibt es inzwischen sogar einen Verein, die sich damit beschäftigt, diese Katechese der Gute Hirte, also insbesondere für Kleinkinder-Katechese, hier in Österreich aufzubauen. Es gibt eine Gruppe in Trumau und es gibt eine Gruppe in Wien. Meine Kinder waren auch bei dieser Gruppe und die sind sicher interessiert, um zu sehen, dass das sich verbreitet in Österreich. Also,
nicht bekannt. Ja, gut. Okay, dann danke schön.
Und alles Gute mit Ihrem sehr wichtigen Auftrag.
Ja, danke schön.
Alles gut. Wiederhören.
Ich begrüße nun eine Anruferin, die vorhin leider aus der Leitung gefallen ist, Frau Rosa hier Stetten. Und Sie haben selber Erfahrungen gemacht in katholischen Bildungseinrichtungen und möchten da kurz das mit uns teilen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich möchte für Ihren Vortrag sehr dankbar sein. Ich habe nämlich zwei Neffen, die auch Lehrer sind. Und die möchte ich mir bestellen, diesen Vortrag heute, den Sie dort gehalten haben. Und ich finde ihn sehr, sehr gut. Und auch das, was die zwei Päpste sagen, das stimmt auch, Papst Benedikt und Franziskus. Also das ist wunderbar. Diese Aussagen, die sie davon von denen gemacht haben. Und ich war eben auch einmal in einer Schule und es kommt auch wirklich sehr viel auf die Lehrer drauf an und wie die leben und wie die mit den Schülern umgehen und wie katholisch, also wie religiös, was sie sind. Das merkt man wirklich gleich.
Genau.
Und das ist wirklich wahr, was sie da gesagt haben. Das ist wirklich ein wunderbarer Vortrag. Und, muss ich schon sagen.
Danke. Und wissen Sie, Sie waren selber auch Lehrerin, sagen Sie?
Nein, ich nicht.
Ihre zwei
ich
Neffen.
Ich war mal Schülerin.
Ja, Sie waren Schülerin. Weil wissen Sie, das ist vielleicht noch etwas Wichtiges zu sagen. Neben die Berufung der Eltern und die Berufung des Priesters oder der Ordensleute, gibt es keine andere Berufung, der wichtiger ist als denen des Lehrers oder der Lehrerin. Weil neben Eltern und Priester oder Ordensleute gibt es keine anderen Menschen, die so einen großen Einfluss auf Kinder haben als Lehrerinnen und Lehrer. Und ich denke, gerade heutzutage hier in Österreich, wo so viel debattiert wurde über Bildungsreformen hier und dort und alles Mögliche, ist oft vergessen worden, was für einen würdigen und lebenswichtigen Auftrag Lehrerinnen und Lehrer haben. Sie sind, für mich sind Lehrerinnen und Lehrer eine der wichtigsten Berufungen, die es überhaupt gibt. Und das kann man nicht genügend betonen.
Ja, das ist wahr.
Ja, und wenn Sie dann auch noch in der Lage sind, ja, diese Freude des Glaubens, das in Christus leben, ja, wenn Sie auch noch in der Lage sind, das weiterzugeben, stellen wir uns vor, was für Gutes das tun kann. Also ich möchte auch wirklich alle Lehrerinnen und Lehrer, die Christ sind, auch wirklich ermutigen, hab keine Angst, die frohe Botschaft auch weiterzugeben, weil es gibt wirklich ein großes Bedürfnis daran in unserer Welt. Es gibt eine Sehnsucht danach und wir brauchen keine Angst, als Christen zu haben, das in unsere Welt auch zu verbreiten. Also Lehrerinnen und Lehrer haben da einen wunderbaren Auftrag.
Danke dafür.
Ja, vielen Dank für den Anruf, Rosa Seerstetten. Schönen guten Abend, liebe Friederike aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, guten Abend. Weil gerade der wichtige Beruf des Lehrers angesprochen wurde, die wichtige Aufgabe des Lehrers, ist mir natürlich in den Sinn gekommen. Ich habe viele Jahre, 10- bis 18-Jährige unterrichtet in Musik. Und da nimmt eigentlich das religiöse Thema auch einen sehr großen Bereich im Liedgut wie auch in der Musikliteratur ein. Und ich habe es eigentlich immer ganz normal gefunden aus meinem religiösen Empfinden und auch aus meinem musikalischen, sagen wir mal, Überblick, dass religiöse Lieder einfach zum Musikgut gehören, dass man das nicht jetzt als etwas herausstreichen muss, dass sozusagen eine Unterschiebung wäre, sondern das gehört einfach zum Leben dazu, angefangen von den Naturvölkern bis herauf in unsere Zeit ist einfach das Liedgut auch. Ein Teil des Liedgutes ist eben religiöse Lieder. Und genauso in der Literatur, ich kann mich erinnern, ich habe regelmäßig zum Beispiel von Josef Haydn das Werk Die Schöpfung durchgenommen. Oder dass die Messe vertont wurde, das hat einfach zum normalen Wissen gehört, wenn man es mal so sagen will. Das hat noch nichts mit Bekenntnis zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass meine Schüler schon gemerkt haben, dass ich dahinter stehe und ich dann nichts vorgetäuscht habe. Mhm. Und wenn das halt nicht mehr so sein sollte, dass die religiöse Sparte im Musikunterricht zum Tragen kommt, dann täte es mir schon sehr leid. Aber ich möchte an alle appellieren, die die Möglichkeit haben, eben Musik zu unterrichten und auch selber den Zugang zu religiösen Liedern und zu religiöser Literatur, Musikliteratur, das nicht zu vernachlässigen, bitte.
Na, Sie haben natürlich völlig recht und allererst müssen wir Ihnen alle, natürlich müssen wir Sie allererst sehr dankbar sein, dass Sie als Lehrerin so viele Jahre das so treu gemacht haben, weil Sie damit die Leben von vielen jungen Menschen beeinflusst haben. Und Sie haben natürlich völlig recht, was Sie sagen über Musik und auch über sakrale Musik, die ist natürlich von ganz großer Bedeutung. Wir müssen nicht vergessen, was für unglaubliche, reiche Kultur wir in Europa haben, gerade was Musik anbelangt.
Und, ja, so ist es.
Ja, und diese reiche Kultur müssen wir gerade auch im Musikunterricht, müssen wir die weitergeben. Und wir müssen nicht vergessen, dass was Singen ist auch Beten. Und wenn Singen und Beten dann auch gemeinsam, zum Beispiel wie in sakrale Musik stattfindet, dann hat das natürlich eine große Bedeutung und kommt auch sehr nahe von das, worüber ich auch schon vorher gesprochen habe, diese Schönheit. Die Schönheit, die wir in der Musik lernen zu erkennen, die hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Die Schönheit erkennen zu lernen.
Schönheit in der Kunst und dann speziell in der Musik.
Genau, speziell in der Musik. Aber es ist gerade durch die Musik, dass wir die Schönheit auch erkennen lernen können. Also ich bin auch da sehr dafür und wir tun das auch in unserer Schule, die klassische Musik, die sakrale Musik.
Jetzt verstehe ich Sie ein bisschen schlecht, Entschuldigung.
Ja. Nein, ich bestätige jetzt nur, was Sie sagen. Ich bestätige nur, was Sie sagen und kann nur unterstreichen, wie wichtig das ist. Also da haben Sie völlig recht.
Ich kann mir zwar vorstellen, dass heutzutage der Durchschnitt ein anderer ist. Wie ich begonnen habe zu unterrichten, waren vielleicht 2 ohne Bekenntnis in einer Klasse. Und die anderen waren zum größten Teil katholisch und ein Teil evangelisch.
Ja, aber Musik ist auch, müssen wir auch nicht vergessen, Musik kann auch einen Weg zu Gott sein. Und viele Menschen finden auch Gott durch Musik, über die Musik. Ja. Und deswegen würde ich sagen, umso mehr müssen wir in katholischen Schulen beim Musikunterricht, sakrale Musik, Messen und so weiter auch wirklich genügend Platz geben, damit auch allen auch über anderen Wege, ja, diejenigen, die nicht den Glauben von zu Hause mitbekommen haben, auch über diesen Weg eben möglicherweise Gott, Christus kennenlernen können.
Ja.
Also
ja,
umso mehr.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja. Danke sehr für Ihren Beitrag.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute.
Vielen Dank, Friederike aus Wien. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Sie haben noch circa 10, 15 Minuten Zeit, sehr gerne anzurufen, Ihre Erfahrungen zu teilen im katholischen Bildungsbereich oder auch einfach Ihre Fragen zu stellen, die Sie beschäftigen zum Thema Mission und Bildung. Warum oder wie können sich Christen heute wieder mehr einbringen in diese Initiative, in die katholische Bildung? Rufen Sie jetzt an unter der Telefonnummer 01 710 60 16. Und ich sehe gerade, unser Referent möchte gerne auch noch zum eben Gesagten noch etwas dazugeben. Bitte schön.
Ja, danke, Florian. Ich während der Beantwortung der verschiedenen Fragen sind mir noch 2 sehr schöne Gedanken vom Papst Franziskus bin ich noch vorbeigekommen, die ich doch heute Abend noch mit den Hörerinnen und Hörer teilen möchte, weil sie wieder ganz konkret sind und auch sehr viel zu tun haben mit was soeben bei den verschiedenen Fragen besprochen wurde. Das erste ist, er sagt Folgendes, und das ist wirklich einen Auftrag für Lehrerinnen und Lehrer und auch für andere in Bildungseinrichtungen, auch in höheren Bildungseinrichtungen. Er sagt, ziehen wir freie und verantwortungsbewusste Schüler vor, die in der Lage sind, sich Fragen zu stellen, Entscheidungen zu treffen, das Richtige zu tun oder sich zu irren und ihren Weg dennoch weiter zu verfolgen und züchten wir keine bloßen Kopien unseren eigenen Gewissheiten heran oder unsere Irrtümer. Ja, und hier sagt Papst Franziskus etwas so Wesentliches, dass immer wieder betont werden müssten. Es geht nicht darum, Roboter zu kreieren, die einfach aufsagen können, was sie halt nur auswendig gelernt haben. So wichtig das Auswendiglernen auch ist, insbesondere von Vokabel und so weiter. Ja, aber das alleine ist nicht genügend. Wir müssen fragenden Menschen heranbilden. Das Wichtigste ist eine alte jüdische Weisheit, wo ein Rabbi sein Sohn, der zu Hause kommt aus der Schule, täglich nicht die Frage stellt, was hast du heute in der Schule gelernt, aber was hast du heute in der Schule gefragt, welche Frage hast du gestellt. Das ist eine unglaublich wichtige jüdische Weisheit, die gerade im Bildungsbereich von allergrößter Bedeutung ist. Die Schülerinnen und Schüler und auch die Studenten an Hochschulen müssen immer wieder Fragen stellen, weil eine Frage ist schon einen Denkschritt. Ja, wenn ich etwas höre und darüber eine Frage stelle, dann mache ich schon einen nächsten Schritt im Denkprozess. Wenn ich aufhöre zu fragen, weil mir gesagt wird, du musst das nur auswendig lernen und damit basta, oder du darfst da nicht hinterfragen, weil das ist politisch nicht korrekt, oder das ist aus irgendeinem Grund nicht mit der gesellschaftlichen Meinung in Einklang zu bringen, dann ist das schon ein Verlust, weil das Fragestellen bringt uns auf den Weg des Verständnisses, der Weisheit und des Begreifens.
An diesem Punkt werde ich jetzt kurz einhaken. Wir haben nämlich eine nächste Anruferin, Ursula aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Altin. Ich kann nur sagen, wie großartig Sie die Dinge der Wahrheit entsprechend aus meiner Erfahrung, aus meinem Empfinden präsentieren und weitergeben. Und ich möchte nur sagen, auch unser Papst Franziskus, als der als Papst gewählt wurde, hatte ich das Empfinden, mein Gott, da ist ein Mensch, der spricht meine Sprache. Und ich war also ganz glücklich, und wie Sie ihm alles jetzt erwähnen, genau das, es geht wirklich ums Menschsein, ums ganz einfach Achtung, Respekt, Wertschätzung, das Göttliche hereinzuholen in das alltägliche Leben. Aber es ist, wie Sie gesagt haben, mit den Robotern, das Leben, es ist momentan so ein bisschen ein Durcheinander, wie Sie sagen, die Jugend hat keine Möglichkeit mehr, sich irgendwie korrekt zu orientieren. Es wird hin und her gezogen. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig für die heutige Jugend. Und das macht mich schon ein bisschen traurig auch. Aber ich finde es großartig, wenn Sie in Ihrer Aufgabe diese Dinge verbreiten und ganz einfach die Menschen, vor allem auch die Eltern, wach zu rütteln, um zu erkennen, was ist wirklich wichtig im Leben. Und ich finde es ganz einfach großartig, wie Sie das präsentieren. Es ist die Zeit, ich möchte jetzt nicht mehr zu lange aufhalten, aber es ist, ich kann nur Danke sagen. Und wenn sich da viele Menschen mehr überlegen würden, im Elternhaus schon, wie man mit den Kindern umgeht, vorlebt, auch die Professoren und die Lehrer, wie man die, unter welchen Voraussetzungen man diese Menschen anstellt, um Kinder zu unterrichten. Für Blickpunkt, ob das also günstig sein soll oder ob die Werte, die wir vertreten möchten, auch wirklich weitergegeben werden. Und ja, es ist ein Beginn, und ich bin ganz dankbar, dass Sie da in dieser Richtung so großartig schon so vieles machen. Ich möchte nur ganz einfach Danke sagen. Es ist großartig. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für Ihre ermutigenden Worte. Und Sie haben eine Sache gesagt, die bei mir besonders aufgeleuchtet ist, weil das auch ein großes Thema da ist, das Wachsein. Wir müssen die Eltern und die jungen Menschen, ob es Schüler oder Studenten an Hochschulen sind, wieder dazu formen, wach zu sein. Wir müssen wache Menschen heranziehen in dieser Welt. Diese Welt braucht wache Menschen, die nicht für jede nächste Mode oder nächste Meinung oder das nächste Gefühl sofort umfallen. Wir müssen junge Menschen haben, die wieder wach sind und eine Wachheit haben, die sie in der Lage stellt, das Gute und das Böse zu unterscheiden und sich nicht sozusagen einschlafen zu lassen von all das Bequemliche. Und da ist, denke ich, wirklich ein großer Auftrag für uns Christen in Europa und so auch in Österreich. Wir haben es zu gut, wir haben es zu bequem. Wir sagen gerne, es ist nicht so schlimm, es ist alles nicht so arg, es geht eh noch. Und diese Haltung ist natürlich eine perfekte Haltung, wodurch wir natürlich sehr viel Böses in unsere Gesellschaft hineinlassen können. Und deswegen eine Wachheit, und dazu sollten katholische Bildungseinrichtungen auch da sein, es um die jungen Menschen zur Wachheit in der Gesellschaft zu erziehen. Also danke für Ihre ermutigenden Worte.
Danke vielmals, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank, Ursula aus Wien. Ja, für einen Anrufer hätten wir noch Zeit, also herzliche Einladung, wenn Ihnen noch was auf dem Herzen brennt. Sie eine Frage haben, ganz konkret auch, rufen Sie jetzt an unter 01 710 60 16. Und inspiriert auch von dem vorigen Anruferin, der Musiklehrerin, wollen wir auch ein geistliches Stück unserer wunderschönen katholischen, christlichen Tradition hören. Und zwar das Agnus Dei vom Salzburger Bachchor aus dem Stift Wilken. Letzte Anmerkung von unserer vorigen Anruferin Friederike. Grüß Gott, was liegt Ihnen noch am Herzen?
Grüß Gott, ja, zum Wachen ist mir jetzt noch dazu eingefallen, das Staunen war mir auch immer so wichtig.
Genau.
An Staunen heranzuführen.
Ja. Ja, danke.
Das ist auch so etwas Wesentliches und Wertvolles. Und dann habe ich so ein nettes Erlebnis noch in Erinnerung in einer ersten Klasse, ich habe immer, wenn ich Lieder gesungen habe, gefragt auch, ob sie die Strophen verstehen, und sie dürften auch, sollten natürlich auch fragen, ob sie das verstehen, was sie singen. Und bei der Strophe, der Mond ist aufgegangen, seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und da hat ein Bub einmal gesagt, ja, das ist so, wie wenn ich im Theater sitze und ich sehe nur die Köpfe von mir, dann weiß ich dennoch, dass alles ganze Menschen sind.
Wunderbar, ja. Danke für diese Ergänzung, das Staunen.
Ja.
Das Staunen der Schönheit, der Schöpfung, das Staunen der unglaublichen Möglichkeiten, auch die wir Menschen haben, gerade auch in der Musik. Ja, das Staunen ist ein wichtiger Teil der katholischen Bildung.
Dann sind wir nun schon auch am Ende unserer Sendung angelangt. Es waren spannende Stunden. Auch vielen Dank allen Anrufern für ihre Beiträge. Darf ich dich, lieber Christian, um ein Schlusswort bitten, um das Ganze nochmal abzurunden?
Ja, danke Florian und danke auch an alle Hörer und Hörerinnen, die sich gemeldet haben. Das macht natürlich so eine Sendung immer viel interessanter, als das, wenn ich nur einen Monolog hier halten würde. Das würde nicht richtig sein. Also ich danke sehr herzlich dafür. Ich möchte auch mal wieder mit ein Wort von Papst Franziskus abschließen, weil wir haben gesprochen über die Notwendigkeit, unsere jungen Menschen in der Schule, in der Hochschule zu wachen Menschen zu bilden, ja, sie mit dem lebendigen Beispiel des Glaubens, ja, in der Wahrheit Christi zu führen und diesen Weg zu gehen, wo wir die Frage stellen, was heißt es, Mensch zu sein? Und Papst Franziskus, der immer praktische Papst, hat auch dafür wieder ein Wort für uns, für insbesondere diejenigen von uns, die Verantwortung haben im Bildungsbereich. Weil er sagt, um das alles erreichen zu können, ja, das ist ein großes Ziel, was wir uns setzen, aber um das alles erreichen zu können, ja, wo Papst Franziskus gesagt hat, dass jede katholische Bildungseinrichtung zuallererst ein Ort sein muss, um den lebendigen Gott zu begegnen, deren Jesus Christus seine verwandelnde Liebe und Wahrheit offenbart, um dieses Ziel sich setzen zu können und die jungen Menschen auf den Weg begleiten zu können, das Menschsein zu erlernen und zu verstehen, um Lehrer der Menschlichkeit zu sein, wie Papst Franziskus das nennt. Dazu braucht es auch die Tugenden. Die Tugenden, sowohl die klassische Tugenden als die christliche Tugenden, sind dabei von absoluter Bedeutung. Weil die Tugenden sind die Werkzeuge des Lebens, womit wir auch in der Lage sind, in schwierige Situationen das Richtige zu tun. Und diese Tugenden brauchen die jungen Menschen auch zu lernen. Und da so sagt er, und das wiederum erfordert einige höchst anspruchsvolle Tugenden. Die Demut, den eigenen Standpunkt zu relativieren, die Geduld zu warten, bis für den anderen der rechte Zeitpunkt gekommen ist, und die Großmut, beharrlich zu sein und immer wieder sein Bestes zu versuchen. Und ich denke, da kommen wir wieder auf der ganz praktischen Ebene der Umsetzung, dass wir diese Tugenden der Demut, der Geduld und der Großmut brauchen, um diesen sehr spannenden Weg der katholischen Bildung eingehen zu können und wirklich dadurch junge Menschen ein Leben in der Fülle mitgeben zu können oder sie dazu zu befähigen, ein Leben in der Fülle aufzunehmen, damit sie letzten Endes, und darum geht es für uns Christen, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen können, damit sie in der Gesellschaft stehen können. Weil oft wird katholische Schulen vorgeworfen, das ist meine letzte Gedanke, oft wird katholische Schulen vorgeworfen oder katholische Universitäten, ja, ihr seid nur Ghettos, ja, wo im Abschluss von der ganzen Welt Menschen in den katholischen Glauben oder in den Werten erzogen werden, aber sie sind nicht in der Welt. Nein, das ist falsch. In katholischen Bildungseinrichtungen bereiten wir die jungen Menschen vor, in der Welt, wie sie geschaffen ist, in der Wirklichkeit der Welt Verantwortung zu übernehmen als Christ. Aber dafür brauchen wir erst Zeit, ja, um dazu als Mensch so zu wachsen, um dazu auch die Fähigkeiten zu lernen, um die Verantwortung übernehmen zu können. Ein Kindergartenkind schickt man auch nicht alleine auf der Straße und sagt, ja, du musst halt in der Welt sein. Nein, das Kind begleitet man, bis es einem Alter hat, dass es alleine in der Schule gehen kann. Und so geht es auch mit unseren Kindern, mit unseren jungen Menschen. Die brauchen diese katholische Bildungseinrichtungen, um sich vorzubereiten auf der Verantwortung in der Welt. Ja, und mit diesen Gedanken möchte ich alle Hörerinnen und Hörer herzlich danken für eure Geduld mit mir heute Abend und beten wir für unser Kontinent und für unser Land, dass es wieder viele junge Menschen und gibt, die diesen großen Gut von katholischen Bildungseinrichtungen erfahren dürfen und dass wir Christen vor allem den Mut haben, unseren Glauben zu verkündigen durch Wort und Tat.
Liebe Hörer von Radio Maria, das war die Sendung Lebensbilder, Mission und Bildung, warum Christen die Initiative im Bildungsbereich neu ergreifen müssen, mit Dr. Christian Alting von Heusau, Direktor der Schule Thomas Morus und auch Rektor des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau. Sie können gerne eine CD dieser Sendung bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72. Können Sie das tun von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr. Oder Sie können auch gerne in einigen Tagen diese Sendung auf unserer Radiothek downloaden, www.radiomaria.at.